Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live.
So, den Mario Kunasek, den angeblichen Wahlsieger des kommenden Sonntags in der Steiermark, haben wir schon in der Sendung gehabt, als Eröffnung. Den Herrn Frischmann, den neuen Bestsellerautor aus der Buchwerkstatt Kurz, haben wir eben genossen. Die zwei Twitteranten, nämlich Miesig, der sich verabschiedet hat, weil er Twitter nicht mehr aushält, und Leposchitz, der auf Twitter fröhliche Urstände feiert, weil dort jetzt angeblich die FPÖler das Sagen haben. Die werden Ihnen gleich erklären, warum Twitter derzeit so ein Aufregerthema ist. Jetzt aber zum Highlight des heutigen Montags. Eva Schütz ist da.
Schönen guten Abend.
Willkommen. Unsere liebste Verlegerin. Schön. Und unser liebstes Zuckerkoscherl. Unser Frechdachs der Nation ist auch da, Gerald Gross. Und die Sendung heißt ja Schlag den Gross. Und ich hoffe, Eva, du machst das ordentlich heute.
Ich schlage nicht gerne.
Und versohlst den Kerl einmal. So, also.
Ist ja kein Domina. Schütz, ist ja Herausgeberin.
Schütz, ja. Als Herausgeberin muss der Domina sein, sonst kannst du nicht.
Kann gut, über das können wir aber vielleicht auch noch epischer
Freiheit. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. So, also, freue mich, dass ihr da seid. Eva, danke fürs Kommen.
Ja,
immer da. Also, ja, aber auch bei dir bedanke ich mich fürs Kommen.
So,
wir steigen in Medias Res. Der Mario Kunasek hat diese Sendung eröffnet und er hat gesagt, A, er wird Erster und Zweiter, er hofft, er wird Landeshauptmann. Erstens wird er Erster, Eva.
Ja, er wird Erster.
Zweitens wird er Landeshauptmann.
Das, glaube ich, wird schon deutlich schwieriger, weil was sich jetzt da anbahnt, ist ja auch wieder eine Koalition von ÖVP, SPÖ, auch so gerne genannt die Koalition der Verlierer. Bei der jetzigen Wahlprognose 32% für die FPÖ, 26% für die ÖVP, ich glaube so 22% für die SPÖ. Ist natürlich die Frage, ob sich das ausgeht. Sonst sind wir.
Glaubst du die Prognose oder hast du ein anderes Gefühl?
Nein, ich glaube, das wird ziemlich zutreffend sein. Also ich glaube nicht, dass der FPÖ dieser Wahlsieg noch zu nehmen ist. Also
nach warum?
Weil wir ja auch, glaube ich, es war eine Ö24-Umfrage jetzt gesehen haben, dass die FPÖ bundesweit mittlerweile bei 32% liegt, also da deutlich noch einmal von der ÖVP gewonnen hat, aufgrund dieser ewig dauernden Sondierungsgespräche, Sympathie, Psychologie, Sesselkreissitzungen, nachdem noch immer keine Verhandlungen in irgendeinem Sachthema begonnen hat und die Leute halt großteils eine Schwarz-Rot-Neos-Koalition nicht möchten, wird das der FPÖ einfach
und in der Steiermark, Eva, waren die ja schon bei 32% bei der Nationalratswahl. Die haben die Steiermark blau eingefärbt.
Stimmt.
Das heißt, wenn der da auch 2-3% zulegt, Gott bewahre, dann kommt der über 35%, dann bebt das Palais Epstein, würde ich sagen.
Ich glaube, dann hat Karl Nehammer wirklich ein Problem, wenn dann noch mehr als diese 5% sein sollten, wenn die FPÖ, nur das glaube ich nicht, weil die sind ja dann doch immer, die Nationalratswahlen sind dann doch immer ein bisschen was anderes wie die Landtagswahl. Sebastian Kurz hat auch immer zum Beispiel in Salzburg noch einmal 5% mehr gehabt als die Salzburger ÖVP.
Du glaubst, der hat ein Problem. Aber der Drechsler hat ja eigentlich keinen wirklichen Landeshauptmann-Bonus, oder wie siehst du
das? Ja, er ist ja auch noch nie zum Landeshauptmann gewählt worden. Es war vorher Hermann Schützenhöfer, das war ein ganz anderer Typ. Der war viel verbindlicher, viel mehr ein Landespolitiker. Und Christopher Drechsler, finde ich, ist ein sehr smarter Typ. Aber
smart.
Ja, schon, also ein bisschen intellektueller, aber natürlich Landespolitik ist was anderes. Da kommt es auch viel darauf an, wie du mit den Menschen sprichst, wo du überall hingehst, wie viel Präsenz
du
hast.
Du glaubst trotzdem, er wird einen Landeshauptmann-Bonus haben, glaubst du?
Nein, glaube ich nicht. Nein.
Glaubst du nicht?
Nein, ich glaube es nicht. Und ich glaub, trotzdem glaube ich, dass er Landeshauptmann bleiben wird, weil er einfach auch da mit den Stimmen der SPÖ und dann eventuell noch einer dritten Partei, wenn es sich nicht ausgeht, wird er sich zum Landeshauptmann
also
machen.
Also das Nehammer Erfolgsmodell wird dann auch in der Steiermark greifen?
Also als Erfolgsmodell würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil ich glaube, dass die Leute
das war zynisch gemeint.
Ja, ich weiß. Ja. Irgendwann so angefressen sein werden, dass spätestens dann bei der niederösterreichischen Gemeindebundwahl es
richtig
kracht.
Als dritte Partei stünde ja in der Steiermark die KPÖ zu erfüllen.
Ja, das wäre mal für die ÖVP ein wirklich interessantes Experiment. Aber Sie sind mit Andreas Babler schon ziemlich nah an der KPÖ. Da haben Sie jetzt auch schon Übung. Das funktioniert ja fix.
Also du sagst, die FPÖ gewinnt, aber Drechsler bleibt Landeshauptmann.
Ich glaube, dass Sie das genauso machen werden wie im Bund und versuchen werden mit einer auch sehr schwachen SPÖ. Ich glaube, Anton Lang wird dann vermutlich auch zurücktreten. Das ist der Schwund der Parteivorsitzenden der Länder. Die sind innerhalb von 4 Wochen haben sich die ja da mehr oder weniger
also
halbiert.
Also die Ansage für Schlag den Gross ist, den Landeshauptmann kriegst du nicht mit deiner FPÖ. Bitte.
Hat die Eva Schütz vollkommen recht. Vollkommen recht. Ja, weil es eine Doublette der Nationalratswahl ist.
Abgeschrieben.
Weil ich der Meinung bin, Mario Kunasek wird gewinnen. Mario Kunasek wird gewinnen. Warum? Weil sich ja die letzten entscheidenden 7 Wochen seit der Nationalratswahl am 29. September für die Österreichische Volkspartei oder für die Sozialdemokratie ja nichts verbessert hat. Mit Verlaub gesagt, 30% Anstieg der Strompreise, der Gaspreise, ein drohender Dritter Weltkrieg, weil der Herr Biden meint, er lässt Raketen auf russisches Staatsgebiet
schießen. Er meint es nicht so.
Dazwischen nicht so. Drei VW-Werke geschlossen in Deutschland, eine damit zwillingshaft verbundene steirische Automobilindustrie, nennt er sich Autocluster, ja. So, eine Arbeitslosigkeit, dann noch irgendwelche ÖVP-Skandale, in die Luft gegangene Krankenkasse in Graz von einem ÖVP-Gemeinderat, Schulden, dass die Hälfte klangt, zugesperrte Spitäler, ein Ärztemangel in der Steiermark. So, also was hat sich die Entscheidung die letzten 7-8 Wochen verbessert? Aber die Eber hat richtig gesagt, das Problem wird sein, wenn der Mario Kunasek so gut vorn liegt, erster ist, so wie Kickl gut vorne liegt, erster ist, dann wird Christopher Drexler trotz aller Schwüre, er wird zurücktreten, wenn er zweiter ist, wird er probieren mit der SPÖ, möglicherweise mit den Neos und
mit der KPÖ,
der nimmt alles. Der nimmt alles. So, wird er probieren, hier eine Koalition zu bilden. Also ist der Auftrag für die nächsten 6 Tage in der Steiermark, muss es einen gewaltigen Abstand geben.
Wir haben da gewaltig.
Unter gewaltig verstehe ich 10% zur ÖVP. Und wenn der Abstand 10% zur ÖVP ist, erstens, zweitens.
Moment, das wäre dann 25 zu 25.
Ja, und zweitens sich keine SPÖ-ÖVP-Koalition mehr ausgeht, dann wird es ein Nachdenken in der SPÖ und ÖVP geben. Erstens in der Steiermark, Kunasek den Landeshauptmann auch aus demokratischer Fairness zugestehen. Und auf Bundesebene kann es durchaus sein, dass der Wahltsunami aus dem Süden, also dieser Südsturm, der dann weht über den Semmering, den Herrn Nehammer auch gleich mitnimmt. Eines hat mir nicht ganz gut gefallen. Du hast gesagt, Christopher Drexler wäre smart, geschenkt. Du hast gesagt, intellektuell.
Das ist Ihre Meinung.
Ja. Jetzt sage ich da, was mir ein sehr großartiger, einer der wenigen großen ÖVP-Politiker, der heute noch immer nach 20 Jahren eine große Fanbase hat und jeder betet ihn ein wenig an, ich sage aber nicht, wer es war, einmal gesagt hat, den wahren Intellektuellen erkennt man daran, dass er andere nicht dumm aussehen lässt. Christopher Drexler gehört zu jenen, der so über die Leute drüber schaut und jeden als deppert und dumm observiert, weil er überheblich ist. Überhebliche Menschen sind nicht intelligent. Nein, intelligente Menschen sind nicht überheblich. Das ist ein Grundsatz. Intelligente Menschen sind nicht überheblich. Warum? Weil es kein gesteigertes Selbstbewusstsein, keine narzisstische Persönlichkeitsstörung brauchen, um sich irgendwie zu beweisen. So, er mag belesen sein, das habe ich schon einmal gesagt. Er mag den Machiavelli gelesen haben, Il Principe. Aber weißt du, was das Problem ist? Er hat nie verstanden. Weil intellektuell Schatz im Silbersee. Das ist das neue ÖVP-Parteiprogramm.
Eva, naja. sag mal,
warum? Wie nicht du? Häuptling von der letzten Feder.
Ja. Naja,
Entschuldige. Das kann er gut. Sich selber. Schlag den groß. So, also, Eva, sag mal, warum glaubst du, wird Mario Kunasek die Wahl gewinnen? Weil er so einen guten Wahlkampf gemacht hat, weil der war ja unglaublich aktiv. Weil er einfach das Glück hat, dass die FPÖ-Themen, insbesondere das Immigrationsproblem, so gut performen. Weil es in der Steiermark so viele landespolitische Fehler wie die zugesperrten Bitäler gibt. Oder weil der Gerald Groß teilweise für den Wahlkampf macht.
Also ich würde sagen, ein Mix aus allem mit Fokussierung auf das letzt Angesprochene. Nein, aber im Ernst jetzt, ich glaube, es ist wirklich eine Mischung auf diese zugesperrten Spitäler, dieses neue Spital, das da gebaut werden soll, diese viel zu langen Anfahrtswege etc. Das emotionalisiert die Leute natürlich enorm, weil es sie auch in ihrem täglichen Leben betrifft. Das ist das eine, das Immigrationsthema, also die allgemeine Themenlage natürlich für die FPÖ. Man hat ja auch in Graz mittlerweile das Problem, dass es zum Teil 90% nicht deutsch sprechende Kinder in den Schulen gibt. Das darf man in der Steiermark nicht unterschätzen. Dann hat natürlich mit dieser Autozulieferindustrie, die es dort gibt, noch einmal ein Wirtschaftsthema. Die Arbeitslosigkeit steigt dort auch. Also das Inflationsthema ist groß. Diese gestiegenen Energiepreise, die dort auch auf die Mittelbetriebe durchschlagen, sind ein Thema. Und der Mario Kunasek ist halt jemand, der eine gewisse Bekanntheit, die man schon hatte als ehemaliger Verteidigungsminister und der halt da gut ankommt in einem Landtagswahlkampf.
Ist auch nicht unsympathisch. Auch nicht der klassische FPÖler.
Nein, der ist schon ein bisschen
mehr Mitte eigentlich, so vom Gefühl her. Ne?
Eigentlich, jetzt, wenn man ihn mit Herbert Kickl sozusagen vergleicht, ja. Da kommst du leichter hin, da hast du mehr schnell eine sympathische...
Minister Nimbus noch immer mitgenommen. Seiner Verteidigungsministerin.
Kannst aber auch auf jedes Zelt feststellen.
Und ist kein Radikaler und trotzdem ein sehr, ja. Wie soll man sagen, publikumsnah.
Ich glaube, ja, und du hast natürlich im Landtagswahlkampf wahnsinnig viele Auftritte, Zeltfeste, ja, Eröffnungen.
Der muss ja über 100 Termine.
Ja, dann wird das, und der hält es auch durch, ne? Der hat auch die Kondition.
Sag du uns als Südsteirer, der dort irgendwo von seinem Weinberg runterschaut und gelegentlich nach Graz eintaucht und gelegentlich auch auf Wahlveranstaltungen auftaucht, warum wird Mario Kunasek wirklich gewinnen?
Zwei Dinge. Es ist eine landespolitische Komponente. Die landespolitische Komponente habt ihr angesprochen. Du kannst nicht drei Spitäler schließen und dann auf die Froschwiesen um hunderte Millionen Euro ein neues Spital bauen, wo wirklich nur mehr die Frösche hinfinden. Und dann erklären Rottenmann und Aussee und alles muss schließen, weil es kein Personal gibt. Aber in Steinach gibt es dann plötzlich ein Personal. So als hätte das Grundlsee-Monster gerade dort Ärzte, weiß ich nicht, aus dem Morast herausgebildet.
Das
ist ja vertrottelt. Aber allein die Argumentation für dieses Leitspital ist ja vertrottelt. Damit kommst
Bin gespannt, wie
das Zweite
ist,
Sie haben reihenweise Spitäler geschlossen, Sie haben reihenweise die Gesundheitsversorgung kaputt gemacht und Sie haben versprochen, es gäbe dafür Gesundheitszentren. Kein einziges Gesundheitszentrum.
Also ein
Grund, ja? Zweiter Grund. So, mir erklärt der Ärzte Notdienst in einem Notfall zu Ostern, habe ich eh erklärt, fahren Sie nicht nach Wagner, fahren Sie 45 Minuten nach Graz rein, ja? Weil er Gastritis gehabt hat, war akute. Also, es ist vertrottelt. So. Zweiter Punkt, Zuwanderungsthema.
Ja.
Schau, wir haben bei der Nationalratswahl das große Thema gehabt, du hast das im Express ja auch groß gehabt, 4.700 Euro
ja.
Asylbewerberfamilie. Ja. Jetzt kommst du drauf in der Steiermark,
5.700
Euro. Also der Herr Drechsler und der Herr Lang, der Toni Lang, beide, das ist Trachtenbärchen, Humpty und Dumpty, ja. Sagen, kommt zu einer, 5.700. Und auf der anderen Seite hast du den Wagner-Mitarbeiter, der 1.800 netto bekommt, Tag und Nacht arbeitet, daneben noch pfuschen gehen muss, dass er irgendwie auf 2.500 Euro kommt, damit er seine Familie umbringt. 5.700 Euro in Graz. Und zwar ist das jetzt nicht eine Erfindung der Kommunisten. Ja, ich habe nur mit den Kommunisten
der zu ÖVP.
Natürlich die ÖVP, die Scheinkonservativen. Rechts blinken, links abbiegen. Ja, ein Klassiker. War ja unterm Nagel auch schon nicht anders. Ja, der erste, der Moscheen gebaut hat, war der Sigi Nagel. So, dritter Punkt. Der dritte Punkt ist die bundespolitische Komponente. Natürlich hat das, was sich seit 7 Wochen abspielt, schlägt in der Steiermark voll durch. Es gibt jetzt dieses Bündnis der Mitte-Koalition, also die BDM-Koalition. Kommunikativ der Super-GAU, ja. BDM-Koalition.
Ja, ja,
so, ist ja in Ordnung. Die sich hier bildet
also
gegen
den. Es wird auch eine bundespolitische Koalition.
Naja, wenn du das Schwarz mit dem Rot und ein bisschen Pink zusammenmischt, kommt die Braun aus. So, also, nein, das wird die erste Testwahl einer neuen Regierung, von der jeder Österreicher weiß, es gibt sie schon, sie warten nur bis nach der Landtagswahl.
Wie immer macht Gerald Gross hier die Moderation für mich. Ich danke vielmals. Er hat bereits
den, dann geht's ein bisschen schneller.
Er hat bereits den nächsten Einstieg angekündigt, nämlich wir diskutieren jetzt gleich über die glorreiche Regierungsbildung. 2 Monate nach der Wahl hat sich unsere Möchtegern-Koalition entschlossen, dass sie jetzt mit dem Verhandeln beginnen will. Wir sind gleich wieder da.
Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir sind zurück bei Schlag den Groß und die Peitsche schwingt heute Eva Schütz. Freut mich sehr, dass du da bist.
Schaut freu mich
den
auch.
Burschen einmal
sehr züchtig gekleidet.
Ordentlich versohlt.
Bemüht.
Ja, danke, Eva, dass du da bist. Danke auch an Gerald Groß, dass er sich dieser Pein, dieser intellektuellen Überlegung
durchaus angenehm.
Angenehm. Also, ich freue mich, dass du hier bist. Und wenn du schon hier bist und schon wieder ständig die Initiative ergreifst und diese gleich den zweiten Einstieg einmal ankündigst, dann sag uns gleich, wie siehst du diesen historischen Tag heute, ja, an dem diese Regierung genau 2 Monate, nachdem sie abgewählt wurde, sich wieder neu erfindet und jetzt die Verhandlungen startet. Insbesondere, wo dein Freund, und wir wissen ja, dass du da ein Fan bist, Donald Trump, nach 2 Wochen nicht nur seine gesamte Regierung, sondern auch sein gesamtes Programm bereits beieinander hat und morgen starten.
Nein, ich bin auch irrsinnig dankbar, dass Alexander Van der Bellen Kamala Harris nicht mit der Regierungsbildung in den USA beauftragt hat, weil sonst hätten sie auch 2 Monate brauchen. Ich bin irrsinnig dankbar, dass der Vogel da drüben nichts zum Sagen hat. Die Amerikaner, die kannst du glücklich schätzen, dass sie keinen Alexander Van der Bellen. Du hast vollkommen recht. Es ist, es ist die große Schande des Alexander Van der Bellen, vor sieben Wochen zu erklären, er erteilt Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag nicht, weil er keine Zeit verlieren möchte Und der liegt seit 7 Wochen in irgendeiner Reha-Klinik und schaut zu, wie seit 7 Wochen sich eine Koalition der Verlierer noch immer nicht gebildet hat und wie die Eva richtigerweise gesagt hat, weiß ich nicht, Mediatives im Kreis sitzen.
Was haben die jetzt gemacht?
Oder Flaschen. Na, Flaschen dran. Jeder darf den anderen ein wenig küssen.
Ja,
der Karli Nehammer, den Goda vom Andreas Babler, und glaubt, dass aus dem Frosch, aus der Kröte der Prinz wird. Die Meindl-Reisinger darf ein bisschen aufkehren. Die sind seit 7 Wochen, machen die Kränzchen, die machen einen Tanzkurs. Die, im Übrigen, die einzige Hochschulausbildung, die die Dreier haben, ist eher Tanzkurs, wenn du das da anschaust.
So, naja. Aber jetzt haben sie gesagt, sie fangen an. Ist das eine gefährliche Drohung oder eine gute Ankündigung?
Schau, anfangen. Was heißt anfangen, wenn wir alle das Ende kennen?
Und zwar?
15 Milliarden Euro Staatsschulden im Jahr hereinzuholen, zwischen 5 und 15 Milliarden. Ein Sparpaket, eine Erhöhung der Steuern, das Migrationschaos nicht in den Griff bekommen. Nächstes Jahr 2025 Anstieg der Preistreiber, der Inflationstreiber Gasstrom 30%. Ja, was glaubst du denn, wie die Inflationsrate sich bewegen wird? Es ist ja eine historische Dummheit, auf Deutschland zu blicken und zu sehen, dass eine Berliner Ampel Deutschland restlos ruiniert hat und die Österreicher sagen, super Idee, das machen wir auch. Das ist ja...
Noch dazu, wo
das ist ja, diese Dummheit ist ja von einer geistigen Abnormität, die ja nicht der Durchschnittsdummheit von mir als Österreicher entspricht. Ich sage, bei uns Österreichern ist immer ein bisschen eine Blödheit der Großkoalitionäre eingepreist. Aber die ist ja olympionikisch. Das ist ja eine Olympiade des Wahnsinns.
Also du bist der Meinung, diese neue Regierung führt uns in den Abgrund?
Naja, schließen wir Wetten ab, traust du?
Ja, was soll ich wetten?
Ja, ich sage, die Regierung führt uns in den Abgrund.
Wir sind nicht schon letzter.
Schau, darf ich dir Folgendes sagen?
Wir sind nicht schon letzter.
Es gibt jetzt 2025 eine Wachstumsprognose für alle europäischen Länder. Genau. Alle europäischen Länder wachsen in ihrer Wirtschaft, nur Österreich, Deutschland und Luxemburg nicht. Das sind die einzigen 3 europäischen Länder, die einen Rückgang erleiden werden. Jetzt kannst du natürlich einwenden und sagen, ja, da gibt es eine Wasseroder, die durch die 3 Länder durchgeht. Was ist denn alle verstreut oder verdeppert oder irgendwas? Oder der liebe Gott meint es nicht gut. Da gibt es einen Mondschatten auf uns. Nein, die Deppen sitzen auf der Regierungsbank. Das ist kein göttliches Schicksal. Der liebe Gott hat uns nicht in Österreich bestraft mit dem Wahnsinn. Das ist Marke Eigenbau.
Schlag den Groß, bitte, Eva.
Gut. Richtig, dass Deutschland, Österreich, Luxemburg ein negatives Wirtschaftswachstum haben, wobei man sagen muss, Österreich ist noch schlechter als Deutschland.
0,1%. Ja.
Das muss da zusammenbringen.
Deutschland minus 0,8% Österreich.
Ja, das musst, einmal zusammenbringen, trotz dieser absoluten Katastrophenregierung, die es da in Deutschland gegeben hat. Prinzipiell das nachzumachen, was in Deutschland so fulminant gescheitert ist, mit wirklich der größten Vernichtung einer funktionierenden Industrie, die man in den letzten 5 Jahren gesehen hat, auch das fast schon ein Meisterstück, weil es muss einem nämlich einmal gelingen, die deutsche Wirtschaft in dieser Form zu ruinieren in so kurzer Zeit, gelingt wahrscheinlich nur einem Kinderbuchautor, so viel Energie hätte man ihm gar nicht zugetraut, aber das dafür wirklich gründlich, dass man das jetzt nachmachen muss, ist völlig richtig, weil unnachvollziehbar.
Also auch du bist entsetzt.
Ich bin entsetzt, nur ich habe ein bisschen einen Hoffnungsschimmer, den hat der Gerald Groß nicht, weil ich bin mir nicht so sicher, ob diese SPÖ-Klick da um Andreas Babler, diese Mischung aus Marxisten und sozialistische Jugend, die ja eigentlich überhaupt keine Erfahrung jetzt auch bei den Verhandlungen haben, hat es ja schon in Niederösterreich gesehen, wie die dort die Regierungsverhandlungen mit der Hanne Mikl leiten, ich weiß,
gesprengt
du bist
haben.
Nicht ihr größter Fan,
doch.
Gesprengt haben, um dann gar nichts zu werden, weil 5 Jahre in Opposition in einem Flächenbundesland, kann man ehrlich, so blöd muss da einmal sein. Das ist ja die mühsamste Arbeit, die du überhaupt irgendwo aufhalten kannst. Das macht ja kein Mensch freiwillig. Ob die nicht so konfus sind, dass sie da doch diese Koalition nicht zustande kommen lassen? Weil eins ist schon klar, sie müssen sich von ihren Forderungen, um irgendwie mit dieser ÖVP jetzt koalieren zu können, so weit wegbewegen,
dass sie sich... Der zieht ihnen die Unterhose aus.
Naja, wenn sie irgendwo zu einem Mittelweg kommen müssen, müssen sie sich so weit weg von ihrem Wahlprogramm bewegen, dass die schon wissen, dass sie eigentlich nie mehr wieder irgendwo gewählt werden. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die da kompromissbereit oder vielleicht auch taktisch intelligent genug sind, dass sie das am Ende zustande bringen.
Darf ich da widersprechen?
Ja.
Es ist Endstation Sehnsucht, Last Exit für Andreas Babler.
Das ist geil.
Der Andreas Babler, wenn er nicht in diese Regierung kommt und nicht Vizekanzler ist, hat er seinen Dreiskirchner Bürgermeister verloren, den gibt es nicht mehr.
Ja.
Jetzt haben wir folgendes Problem. Jetzt haben wir ein ganz schwieriges Problem. Diese 3 Personen, Nehammer, Babler und Meinl-Reisinger verhandeln nicht im Namen ihrer Parteien, nicht im Namen ihrer Wählerklientel, sie betreiben sogar Wahlbetrug gegenüber ihrer eigenen Wählerklientel, sondern nur in ihrem eigenen Namen.
Genau,
der Herr Nehammer weiß, dass er nur einen Tag noch ein steuergeldfinanziertes Einkommen hat, wenn er der ÖVP als Skalp, ja, als Kopf, den Kanzlersessel serviert und sagt, seht her, das ist, bin ich. Ohne mich gibt's den Sessel nicht, Hanni. Ihr schneidet's mich nicht um. Mhm. So, der Babler, gegen den der Doskozieler rebelliert, die Tiroler rebellieren, die Kärntner rebellieren.
Das haben sie ganz
naja, aber der Herr Dornauer ist weg, aber die kritischen Tiroler bleiben ja. Die
ja, ja deswegen, aber nicht schau, mehr organisiert.
Der Herr Kaiser hält nichts von ihm, nicht einmal der Herr Ludwig hält was von ihm. Wenn daher der Herr Babler den Vizekanzler nicht ab bilden kann, schneiden sie ihm die Gurgel durch. So schnell kann er gar nicht schauen, politisch
aber das
gesehen.
Verstanden hat, bin
und ich die Frau Meindl-Reisinger, naja, wie sagt der Ernst Dornauer, Frauen mit Doppelnamen, aber ist eine Schwierigkeit.
Ja, bitte. Naja.
Der Dornauer hat gesagt, Frauen mit Doppelnamen bekommen
schwierig
keine FPÖ-Wähler zurück.
So, genau. So, ja.
Jetzt ist er wenigstens weg.
Nein, aber zurück. So. Und die Frau Meindl-Reisinger, wenn die nicht ihre Neos-Partie endlich wieder, oder nicht endlich, in einmal erstmalig in die Regierung büdert, die erinnern noch hinten aus, in der Steiermark liegen die bei 6%. Ja. Die Einzugshürde in den Landtag ist 5%, meine lieben Freunde,
kann
der Blasmusik.
Naja,
es kann passieren, dass die Neos rausfliegen, es kann passieren, dass die Grünen rausfliegen, weil die Grünen von 12% auf 6% abgestraft werden.
So, also, du hast gesagt, es wird an der SPÖ scheitern, oder es könnte.
Ich glaube schon, dass es an der SPÖ...
Und du meinst, es kann am Umfeld des Andreas Babler scheitern, weil du sagst, die sind Illusionisten und die wollen dort die Vermögensteuer und alle möglichen marxistisch-kommunistischen Manifeste durchbringen. Könnte es nicht auch an den Herrn Doskozil und Ludwig scheitern, weil der Doskozil ist der Nächste, der wählt am 19. Jänner und der weiß, wenn es diese Koalition gibt, diese Regierung gibt, dann ist er möglicherweise ja nicht mehr Landeshauptmann, sondern gibt es den nächsten blauen Landeshauptmann in der Person von Norbert Hofer. Und auch der Herr Ludwig, dem schwant auch schon Böses, weil der wählt dann als Übernächster. Und der weiß natürlich auch, wenn diese Horrorkoalition ein paar Monate im Amt ist und das Sparpakete und was immer so alles beschließt, dann ist möglicherweise auch sein Wiener Bürgermeistersessel weg. Was meinst du?
Ich glaube, der Hans-Peter Doskozil ist zurzeit gesundheitlich wirklich relativ angeschlagen und außerdem sind ihm ein bisschen die Unterstützer abhanden gekommen in den letzten 4 Wochen, weil du darfst nicht vergessen, es haben jetzt 3, und ich glaube, der Anton Lang wird ja der Nächste sein, 3 SPÖ-Landesvorsitzende, die eher aus dem Doskozil-Lager gekommen sind, sind zurückgetreten. Also ja,
der Lang ist dann der Letzte.
Ja, bei zwei hast du das gar nicht mitbekommen, beim Georg Dornauer war es ein entsprechendes Mediengedöse, beim Lang wirst du das vielleicht auch nicht mitbekommen. Ja, trotzdem, er hat vier von seinen Unterstützern eigentlich verloren. Also das ist jetzt schon sehr in Richtung noch einmal mehr links gerutscht. Also den halte ich jetzt für zurzeit ein bisschen außer Gefecht.
Also du glaubst nicht, dass der das sprengen kann?
Ich glaube, der kann es zurzeit zumindest
nicht. Und du glaubst nicht, dass es der Ludwig sprengen will, sondern du meinst, wenn, dann sprengt sich der Herr Babler selber.
Ich glaube, wenn, sprengt sich der Herr Babler selber und der Ludwig, klar, der hat diese Landtagswahlen, aber dem wird wahrscheinlich diese Koalition auf Bundesebene
und du sagst,
nicht so sehr schaden.
Das wäre eine Katastrophe. Diese Ampelkoalition.
Ich glaube, es ist eine komplette Katastrophe. Also du hast ein Land, das wirklich relativ drastische Maßnahmen benötigt. Und also man kann doch mit einer fast marxistischen SPÖ nicht eine Wirtschaftskrise bewältigen.
Ja, und jetzt wird uns der Herr Groß gleich sagen, es wäre natürlich schön, wir hätten Blau-Schwarz, nur das wird es nicht spüren, ne? Das wissen wir ja. Also niemand wird den Herrn Kickl zum Kanzler machen.
Ich glaube, dass Herbert Kickl auch nach der Landtagswahl die Hand ausgestreckt halten wird und sagen wird, Freunde, jetzt überlegt es euch noch einmal, sonst schauen die nächsten Monate weiter so aus. Dann kann es durchaus sein, dass es in der ÖVP einen Wechsel gibt und dann kann es sein, dass es Verhandlungen gibt. So, dazu muss das Ergebnis am kommenden Sonntag so hart genug sein, dass es der Herr Nehammer nicht mehr überlebt. Aber schau, Doskozil gebe ich dir recht. Doskozil hat die Kraft derzeit nicht, sehe ich. Ganz im Gegenteil, ich glaube eher, Doskozil hat alle Hände voll zu tun, den Landeshauptmann zu retten.
Er wird ihn verlieren.
Warum? Sage ich dir warum. Weil es schon einmal eine Situation gegeben hat, dass 50% der Burgenländer einen Norbert Hofer gewählt haben.
Richtig. Mehr als 50.
Wenn du einmal einen Norbert Hofer ankreuzelst, dann ist das Risiko für die SPÖ, dass du ein zweites Mal einen Norbert Hofer ankreuzelt, nicht zu unterschätzen.
Genau.
Und ich habe mir jetzt ein bisschen die Hofer-Veranstaltungen, der macht so eine Coming-Home-Tour in Burgenland angeschaut. Nein, aus der Ferne. Insta-Story schau, ja. Pumpvoll.
Also, gut, der ist ein Star.
Naja, schau, ich habe jetzt in der Steiermark haben wir gehabt, war Kickl in Leibnitz, 1400 Leute. Jetzt war Konasek mit 20 am Feldbacher Hauptplatz, 800 Leute. Also, da ist schon Kraft dahinter. Also, wenn sich Leute im Zeitalter der Social Media, wo jeder live streamen kann, dennoch die Mühe machen, bei einer Arschkälte von 3 Grad plus, sich auf den Hauptplatz 3 Stunden zu stellen und zuzuhören. Also, und auch das auch
was,
in Burgenland
passiert. Was passiert jetzt? Kommt jetzt die Ampelkoalition, die Zuckerkoalition?
Ich glaube, wir werden. Schau, ich glaube, der Herr Nehammer. Der Herr Nehammer.
Schwarz oder kriegen wir Neuwahl?
Der Herr Nehammer, der Herr Babler und die Frau Meindl-Reisinger wollen alles daran setzen, diese Regierung durchzubringen.
Also kommt sie, ja oder nein?
Das Einzige, was Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist der kommende Sonntag, 17 Uhr, Prognose, 16. Der erste, oder 16 Uhr.
16 Uhr bitte,
erste,
ich von dem Mann nicht irre.
Erste Prognose, erste Hochrechnungen, wenn es dort echt duscht, dann sind alle Karten wieder offen.
Gut, kriegen wir Neuwahlen oder kriegen wir die Ampelkoalition?
Also wenn es wirklich so richtig duscht in der Steiermark, dann glaube ich, gibt es eine realistische Chance auf Schwarz-Blau unter der Voraussetzung, dass Karl Nehammer dann nicht
aber
mehr...
Aber keine Neuwahlen, glaube ich.
Nein, ich glaube, Neuwahlen traut sich zurzeit niemand.
Okay. Das war Runde 2. Danke, Eva. Eine kurze Pause und dann tun wir noch ein bisschen außenpolitisch reden. Da geht es drunter und drüber in Russland und in der Ukraine. Und in Amerika reden sie schon vom Dritten Weltkrieg. Gott bewahre, das fehlt uns gerade noch. Wir sind gleich wieder da.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, bevor wir das Feld hier für die Twitter-Mafia räumen und uns von Miesig erklären lassen, warum er nicht mehr twittert, und uns von Leposchitz erklären lassen, warum er derzeit so begeistert twittert, ja, das kommt gleich, ist ja das eigentliche Thema, wollen wir uns den Nebensächlichkeiten dieser Woche widmen, nämlich der völlig unbedeutenden Frage, ob wir möglicherweise auf einen Dritten Weltkrieg zusteuern, so wie sich die Situation in Russland und der Ukraine derzeit zuspitzt. Es hat nämlich Joe Biden der Ukraine erlaubt, mit seinen Waffensystemen ab sofort Russland anzugreifen. Einige sagen, ist er verrückt geworden auf seine letzten Tage im Weißen Haus, will uns die alle in die Luft sprengen. Was sagt der Gerald Gross?
Absoluter Irrsinn. Und in Wahrheit versucht hier Joe Biden in den letzten Tagen seiner Amtszeit Donald Trump und den Friedensbemühungen in die Suppe zu spucken. Es ist vollkommen klar, wir haben in Europa die Falken sitzen, Ursula von der Leyen, größte Waffenschieberin in Brüssel, die Frau Baerbock, die das noch gut findet, dass man Russland angreift mit US-Raketen. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn die Ukrainer mit ukrainischem Kriegsmaterial sollen sie machen, was wollen. Aber US-Waffen mit dem US-Logo, die in Russland detonieren, ist doch bitte das Herumgehen mit einem brennenden Benzinkanister in der Hoffnung, dass die Hitze in die Luft geht. Und langsam habe ich den Eindruck von Herrn Biden bis zur Europäischen Union, alle haben einen Gefallen daran, weiterhin Krieg zu führen und jeder will es verhindern, dass hier ein Waffenstillstand in irgendeiner Form zustande kommt. Es ist ein absoluter Irrsinn, was da gerade passiert in den letzten Tagen. Ein unzurechnungsfähiger geriatrischer Fall der Pflegestufe 6, die Windeln voll, der Unterschied zwischen Fressnapf und Windeln kaum mehr gegeben, ist nicht mehr handlungsfähig und drückt in Wahrheit indirekt auf den Knopf. Ja, entschuldige, ein Gerontokrat. Ein scheintoter Gerontokrat drückt auf den roten Knopf und erlaubt am dahergelaufenen Oligarchen Burm aus Kiew, wir haben da Raketen geschickt, feuer sie auf Moskau. Jetzt stell dir vor, die USA hätten Atomraketen an Kiew geschickt, der hätte schon gemacht. Wir Feuerwerk, jeden Tag ist Silvester. Und dann hast du eine deutsche Regierung, eine Außenministerin, die im Übrigen schon abgewählt ist, die ist nur mehr amtsführend im Amt, die nicht reden kann, nicht schreiben kann, nur stottert und sagt, Nussland gehört angegriffen, weil die Frontlinie gehört verteidigt und sie hofft, wenn die Raketen in Moskau detonieren, dann wird Wladimir Putin eine 360-Grad-Wende machen. So, du hast überall, wo du hinschaust auf der Welt, hast du es entweder mit Verantwortungslosen oder mit Kriminellen oder mit Deutschland Schwachköpfen zu tun, wie wir seit neuer so wissen.
Lieber Eva, jetzt hat ja Olaf Scholz diese Woche mit Wladimir Putin telefoniert. Offenbar wollte er mir sagen, bitte,
war sehr erfolgreich. Tragisch,
wann da jetzt die Raketen kommen. Wir meinen es eh nicht ernst. Wir wollen Ehrenfrieden. Und bitte, bitte nicht böse sein, wenn da jetzt zufälligerweise ein paar amerikanische Raketen irgendwo kurz vor dem Kreml landen, oder? An anderen Inhalt für das Gespräch kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, aber da gebe ich muss dem Kollegen Großteil wieder wirklich in jeder Hinsicht recht geben. Was sich hier halt jetzt ganz furchtbar regt und was ja die europäischen Medien, vor allem die linksgerichteten europäischen Medien, eigentlich auch nie wirklich berichtet haben: Wir haben einen senil, nicht zurechnungsfähigen US-Präsidenten.
Ja, ist jetzt im Amazonas verschwunden irgendwo.
Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, wenn er einen kurzen Aufenthalt dort nehmen würde, der einfach nicht zurechnungsfähig ist und der ja jetzt seit Monaten die größte Demokratie und vor allem Militär das mit Abstand mächtigste Land der Welt unter seiner Kontrolle hat. Und die Frau Harris, egal ob sie jetzt Präsidentin geworden ist oder eben auch nicht, die hier diesem Spuk ein Ende bereiten könnte.
Ist noch zwei Monate im Amt
und tut nichts. Die schaut zu wie ein Seniler, der offenbar überhaupt nicht mehr weiß, was er tut und wirklich vielleicht mehr oder weniger aus Versehen oder weil es ihm gerade eingefallen ist oder weil es ihm einer gesagt hat oder man weiß es ja nicht genau, einen dritten Weltkrieg anzetteln, indem er mit amerikanischen Raketen, also Russland beschießt. Es geht hier nicht mehr schlimm. Es ist ja so dumm, dass es gar nicht mehr geht, der schon abgewählt.
Wir wissen ja bei Joe Biden, er hat es ja im O-Ton gesagt, er hätte mit François Mitterrand telefoniert. Vor einem halben Jahr.
Ja, aber es ist ja alles irgendwie lustig.
Kurz danach hat er Willy Brandt, kein Schmäh, Willy Brandt konsultiert. Ja. Diesmal glaube ich, er hat mit Schickelgruber in Berlin telefoniert. Und der Schickelgruber hat ihm gesagt, greif mal wieder Russland an. Das ist ja die gleiche Inszenierung.
Möglicherweise hat er mit Stalin und Lenin telefoniert.
Auch möglich.
Das ist auch alles lustig, aber es ist ja brandgefährlich. Ja, wenn auch nur eine US-Rakete nach Russland fliegt, dann schlägt natürlich Putin zu.
Zwei Monate ist der Wahnsinnige noch im Amt.
Ja, und dann muss man ihn irgendwie...
Wird dann Donald Trump deiner Meinung nach dort Frieden machen?
Ja,
oder
das glaube ich schon.
Ist sehr schwierig?
Nein, es ist ganz sicher schwierig, aber er wird ganz sicher dazu beitragen, dass dort Verhandlungen erzwungen werden. Und auch wenn er jetzt weitere Unterstützung an die Ukraine, an Verhandlungen knüpft, was er sicher tun wird, und dann wird es dort relativ schnell zumindest am Verhandlungstisch mögliche Lösungen geben, und da wird man sich dann unter einer eben entscheiden müssen. Also natürlich würde das nicht in den viel zitierten 24 Stunden können, die er da angekündigt hat, aber ich glaube schon, dass dieser Friedensprozess dort
jetzt mal fundamental... Also du setzt auf Trump und meinst, 2025 könnte es vorbei sein, hoffentlich bevor der dritte Weltkrieg beginnt.
Also ich glaube, das ist jetzt eine brandgefährliche Phase, wo Joe Biden einfach nichts mehr zu verlieren hat und offenbar alles tut, um das Ganze noch eskalieren zu lassen. Und man muss auch sagen, die EU einfach zuschaut und sagt, naja, macht ja nichts.
Joe Biden hat ja keine Zukunftsperspektive.
Meine ich ja.
Der hat nur mehr die Perspektive auf ein Staatsbegräbnis. Er ist in Wahrheit kurz davor. Ja. Naja, schau dann an. Das ist Game Over in Wahrheit. So, erscheint Toter, der noch am Leben erhalten wird, von irgendwem, ich weiß es nicht von wem. So.
Kann gefährlich sein, so
aber ein Lebendank. Da gibt es Leute, die haben noch 40, 50 Lebensjahre vor sich, auch in Amerika, auch in Russland, auch in Europa. Und das denken sie gerade, jetzt hat es vor zwei Wochen so gut ausgeschaut, der Trump diktiert einen Waffenstillstand, es gibt eine Pufferzone
und alles drum und dran. Frieden, wo sie alle
so, er, Zelensky sagt zwei Jahre Krieg und jetzt sagt er Friedensverhandlungen. Und es, als würde er es mit vorsätzlich machen, was er wahrscheinlich auch tut, wenn die Waffenlobby dazu zwingt, sagt er, jetzt schickst du die Raketen nach Moskau. So, und das ist in Wahrheit der Irrsinn. Und das ist, bewahrheitet sich, was ich vor zweieinhalb Jahren gesagt habe. Auf europäischem Boden, auf unserem Boden wird ein Krieg zwischen Russland und der USA geführt. Und wir sind die Deppen da auf dem Kontinent und checken es nicht einmal. Und unsere eigene EU-Führung sagt nur, super, es brennt.
Vor allem eine deutsche Regierung,
die nur mehr abzuhören ist. Wie gefährlich ist das für uns zum Schluss, liebe Eva?
Überhaupt nicht, weil bei uns morgens am Wochenende eh das Militär
zu hören. Wir können den Luftraum nicht überwachen.
Wir müssen nicht drüber fliegen über Österreich. Ja.
Überhaupt nicht.
Für uns macht es wenig Unterschied. Nach 16.15 Uhr darfst Österreich nicht angreifen.
Ja.
Am Wochenende gibt es überhaupt keine Luftraumüberwachung.
Also aber jetzt Spaß beiseite.
Da haben wir das Glück, dass sogar alle lachen.
Wie gefährlich ist das?
Das ist kein Spaß.
Naja, natürlich ist das gefährlich, aber das war jetzt gar nicht so lustig gemeint. Ich glaube, dass wir so hilflos sind in dieser Luftraumverteidigung, dass man sich wahrscheinlich wirklich denkt, wir schicken das einfach durch und sie werden schon nichts tun. Und das ist alles so lächerlich, dass wir uns mit denen gar nicht abgeben. Das ist eigentlich unsere einzige Chance.
Also was witzig ist, 150, 200 Kilometer Luftlinie von Wien entfernt, detonieren Drohnen. Stell dir vor, es verirrt sich eine.
Ja.
Es ist die eine von Serbien plötzlich über Österreich unterwegs gewesen.
Entschuldigung, das war die Beamtengewerkschaft, die Fluglotsen.
Und dann erlebst du, dass die Frau Danner, die Verteidigungsministerin, sagt, nein, in Österreich sperren die Kasernen um 12.15 Uhr am Freitag zu, Dienstschluss, die Gehsteige werden hochgeklappt, dann darf es keinen Angriff geben und wir sperren es wieder Montag um 8 Uhr auf. Jetzt kommt der Herr Kahner als Nächster, der sperrt am Wochenende die Polizeistationen zu, weil er sagt, Karenzwochenende oder was. Also alle Polizisten gehen auf Karenz oder was, oder so. Auf Schwangerschaftstouren oder
irgendwas.
Ich meine, Entschuldigung.
So, also, wir beten, dass wir diese zwei Monate noch überstehen.
Nein, beten wir, dass wir diese Regierung überstehen. Das ist unsere Regierung. Ja, das ist die
ganze Koalition.
Da haben wir jetzt einiges zu beten. Ja. Insofern darf ich Sie auf den nächsten Sonntag aufmerksam machen, wenn Sie mitbeten wollen. Wir sind ab 9 Uhr live für Sie im Studio an diesem Wahlsonntag in der Steiermark für Sie unterwegs. 9 Uhr fangen wir an, um 11.30 Uhr besucht mich die Eva Schütz im Studio. Um 9.30 Uhr erregt sich schon Gerald Gross per Skype aus der Südsteiermark, weil der ist vor Ort bei dieser Wahl.
Wir haben dort
10 Reporter im Einsatz
bis zur Urne.
Und unsere Sabrina Fröhlich.
Das ist was anderes.
Und ich darf das Ganze für Sie moderieren. Ich freue mich sehr auf Sie, auf diesen Wahltag, wieder mal 13 Stunden live. Es wird spannend, denn wie schon alle gesagt haben, es ist durchaus möglich, dass nach diesem Sonntag ein kräftiges Beben das arme Palais Eppstein erschüttert. Schauen wir uns das an. Sonntag, wie gesagt, Steiermarkwahl von 9 bis 22 Uhr. Und morgen Gross gegen Bornmena. Und jetzt gleich bitte die große Twitter-Offenbarung. Miesig und Leposchitz, die zwei Obertwitteranten in diesem Land, sind zur Tat geschritten. Miesig verabschiedet sich von Twitter und erklärt uns gleich, warum, weil er das nicht mehr aushält und den Musk und diese ganze rechte Trollenversammlung, inklusive diesem Mann, die sich dort abspielt.
Leposchitz
erklärt uns, warum die neue Twitter-Welt so wunderschön ist, warum dort jetzt viel rechte Freiheit ist und warum ihm Twitter jetzt so gut gefällt und warum er meint, der Herr Miesig soll sich schleichen. Schauen Sie sich das gleich an, gleich bei uns live mit Isabel Danuel, das Montagsduell Miesig gegen Leposchitz, rechts gegen links, mehr rechts gegen mehr links geht nicht, also bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder hier.